So, dann berichte. Wie geht's?
Tja, viel zu berichten ist nicht. Also ich habe jetzt einfach weitergemacht. Mit den Schmerzen hat sich nicht viel verändert. Noch einfach weiter.
Wenn du jetzt von hier Meditation vergleichst zu Koh Samui, stellst du da Unterschiede fest?
Ja, also Koh Samui meditiere ich in der Regel höchstens eine Stunde. Und dann kann ich viel tiefer da reingehen. Ja, das ist viel, hier meditiere ich so viel, dass die Widerstände so groß sind, dass es schon schwierig ist. Ne?
Jetzt beginnst du langsam die Macht von Gier und Hass, aber ganz langsam beginnst du zu spüren. Das ist, wenn du einem Kleinkind das Spielzeug wegnimmst, dann beginnst du zu schreien. Wenn das Kleinkind weiß, okay, für 20 Minuten nimmt er mir das Spielzeug weg, ich muss mich jetzt halt am Tisch da, muss ich essen, dann kann es sich mit Essen auch noch ein wenig amüsieren. Aber wenn du dem Kleinkind sagst, 24 Stunden nehme ich dir über mehrere Tage das Spielzeug weg, dann flennt es.
Ja. Ja. Ich muss auch, wenn ich jetzt wieder zurück bin, handnäher meditieren, auf jeden Fall, damit das Ganze beschleunigt wird. Weil hier ist ja nur sozusagen so ein Einstieg.
Also das ist unbedingt anzuraten, wenn du mal so in eine Phase kommst, wo die Gedanken peripher sind, dich nicht weglocken können. Du merkst, das sind Gedanken, aber ich bleibe bei meinem Atem. Das sind schon wieder Gedanken, das sind Erinnerungen, Assoziationen, das sind Gefühle, aber ich bleibe so mehrheitlich. Dann sag deinem Herz, es soll dir klare Hinweise geben, was du dir vorgenommen hast in diesem Leben.
Ja.
Du kannst auch das Herz fragen, ist einfach eine andere Ausdrucksweise. Frag das Herz, was ist die Vorgabe für dieses Leben? Und das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es kommen immer mehr vielleicht Puzzleteile hoch, die, wenn du sie zusammensetzt, wird das Bild immer klarer, was du dir vorgenommen hast. Weil, wenn ich das, was du gesagt hast, und du bist dir ja viel nicht bewusst, was du sagst es einfach, du weißt aber nicht die Intention im Herz, warum das gesagt wird oder jenes gesagt wird. Es könnte schon sein, dass du, es ist ziemlich sicher, sagen wir so, aber ich bin auch nicht 100% sicher. Aber es ist ziemlich sicher aus meiner Sicht, dass du dir schon vorgenommen hast, auf diesen Weg zu kommen, der zur Freiheit führt.
Ja.
Und da musst du dir mal vorstellen, anhand von meinen vielen Gleichnissen, die ich dir gegeben habe, du konzentrierst dich nicht auf den Schritt jetzt, sondern du schaust immer auf die folgenden Schritte. Und das ist klar, die Kilesa, die nehmen die folgenden Schritte und sagen, das ist viel zu schwer, das kann ich nicht, in einem Leben kann ich das nicht. Spielt ja keine Rolle, ob du das in einem Leben machst oder in 100 Leben oder in 100.000 Leben. Wenn du nämlich zurückschaust, das sind so viele Millionen, Milliarden von Leben. Ob das jetzt noch einmal geht oder noch 100 Mal oder noch 100.000 Mal, wichtig ist, dass es dann irgendwann zum Ende kommt.
Ja.
Und wichtig ist, dass du aus diesem Leben ins nächste menschliche Leben den roten Faden rüberwirfst. Und das ist etwas, was sehr komplex ist, sehr schwierig. Weil Versprechen gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es ist das Einzige, was dir Sicherheit gibt, ist der Stromeintritt. Und dann sind wir sicher, es erfolgen noch maximal 7 menschliche Leben. Kann auch zwischendurch mal ein himmlisches Leben sein, aber sicher nicht im Tierreich, sicher nicht im Geisterreich, sicher nicht im Dämonenreich und sicher nicht in der Hölle. Das, der Lift nach unten ist blockiert. Das ist die einzige oder die erste Sicherheit, die wir erreichen können. Und du übst dich ja jetzt in Großzügigkeit. Es ist davon auszugehen, dass du das als roten Faden ins nächste Leben dann werfen kannst. Aber es könnte auch sein, dass du dann im nächsten Leben diesen roten Faden aufnimmst und geizig bist. Weil Freigebigkeit und Geiz, das ist ja das Konträre. Und wenn du von links und von rechts in die Mitte kommst und merkst, es ist genau das Gleiche. Es ist die gleiche Münze. Auf der einen Seite steht eine 1 für Geiz und auf der anderen Seite ist die Angela Merkel drauf für die Großzügigkeit, aber die Münze ist die gleiche. Und das sieht man sehr gut, wenn man in die Welt rausschaut. Kammer. Vipaka heißt ja im Bereich vom Reichtum, wenn du jetzt viel gibst, also Geld teilen, Geld schenken, Geld spenden, dann kommt das Geld zu dir zurück, dann wirst du im nächsten menschlichen Leben reich sein. Wenn du jetzt die Reichen anschaust, dieser Welt, Bill Gates, der spendet sehr viel. Und da gibt es noch einige andere, die spenden sehr viel Geld. Aber es gibt auch andere Milliardäre, die sind geizig, Mutter Schwabe und Vater Schotte. Der Kampfradtaft von Ikea, der kauft seine Kleider secondhand. Das sind alles Kleider, die er aus zweiter Hand kauft. Oder der Niarchos, von dem habe ich schon mal kurz etwas erwähnt. Ist ein griechischer Reeder.
Lass uns hier was hängen, mein Tier.
Lass das hängen. Okay. Ist ja nicht ich. Ist nur das Gesicht. der Niarchos ist ein griechischer Reeder. Milliardenschwer. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Aber als ich in St. Moritz war, hatte der eine Villa in St. Moritz. Und ist mit dem Privatflugzeug gelandet, 2 Dörfer weiter auf dem Flugplatz. Ja. Ist dort in seinen alten VW Käfer gestiegen, rumgelaufen in St. Moritz, ist er mit magst du dich sicher erinnern, früher gab es so Vestons, die kariert waren und an den Ellenbogen die Lederplätze. Und die, wie heißen die, Manchester Jeans oder Manchester Hosen, die geriffelten.
Ja.
Magst du dich vielleicht auch erinnern?
Das sind uralte Dinger.
Ja, uralte Dinger, abgewetzt. So ist er rumgelaufen. Also, ich habe manchmal gedacht, ich habe den oft gesehen, weil der ist viel im Dorf, völlig frei. Also, St. Moritz früher, auch der Heinecken, bevor er entführt wurde, ohne Bodyguard nichts. Der ist selber mit seinem Mercedes bei uns in der Garage, ist der reingefahren und hat da gesagt, er müsse dies oder das reparieren lassen an seinem Auto. Heineken sehr großzügig, der hat immer sehr großzügige Trinkgelder gegeben, wenn der Mercedes, der grüne Mercedes vorgefahren ist, die ganze, alle Mechaniker, alle Lehrlinge. Ich bediene ihn. Und VW hatten wir nicht in unserer Vertretung, deshalb weiß ich nicht, wie großzügig der Niarchos war, aber ich habe einfach gedacht, das muss ein armer Mann sein. Und irgendwann hat mir dann mein Vater gesagt, weißt du eigentlich, wer das ist? Nee, das ist Niarchos, sagt mir nichts. Sagt er, du kennst den Onassis. Ja, den kenne ich. Wusste auch, wo dem seine Riesenvilla steht in St. Moritz. Sagt er, das ist das Pendant. beides rede. Also geizig wie die Sau. Und aus dem letzten Leben das Vipaka reich und aus diesem Leben machen sie anstatt das weiter zu spinnen, dreht sich so.
Jetzt muss ich aber noch eins dazu sagen. Man weiß ja im Grunde genommen nicht, wie sich die Leute jetzt mit ihrer Großzügigkeit verhalten. Es kann ja durchaus sein, dass die für sich absolut sparsam sind und dann aber andere Menschen dann durchaus absolut großzügig werden. Spenden oder Ende. Ich weiß es nicht.
Ich berichte auch nicht über die, sondern ich nehme das nur als Beispiel, weil viele Buddhisten, weil Buddhismus auf ganz komischen Wegen nach Europa gekommen ist, ist manchmal auch ein Mischmasch entstanden zwischen dem, was die Hinduisten denken, und bei den Hinduisten gibt es anscheinend, habe ich mir sagen lassen, jedes Leben wird besser. Es geht immer nach oben.
Ah ja, interessant.
Und das stimmt hier nicht. Das stimmt hier nicht. Du kannst so viel Gutes tun, dann gehst du in einem nächsten Leben in den Himmel und vom Himmel direkt runter in die Hölle. Also, Lungta Mahabua hat da sehr viel Aufklärung betrieben, weil die Thais ja, die wollen nicht raus. Und viele Thais, es gibt schon Thais, die wollen raus. Aber viele Thais, die sind großzügig. Also alle, die da sind, die kommen nicht zu mir und fragen, wie soll ich meditieren? Sondern die wollen einfach großzügig sein, jeden Tag Essen geben.
Ja.
Ich eine oder zwei Frauen, die sind auf dem Almosengang, Straßenrand, und da kommen sie ins Kloster und geben nochmal Reis und ihr Essen, welches sie gekocht haben, geben sie. Und wenn jemand am Mittag auch noch essen will, um 11 Uhr, dann bringen sie nochmal Essen. Unheimlich großzügig, weil sie einfach dieses Vertrauen haben, im nächsten Leben geht es dann in ein himmlisches Leben. Aber sie denken halt, wie wir auch, nicht über den Nasenspitz hinaus. Was kommt danach? Was kommt danach? Und wenn wir Glück haben, dann haben wir noch ein Resthäufchen Karma, welches uns in ein menschliches Leben bringt. Aber wir haben sicher auch genügend Karma, welches wieder mal ein Aufenthalt in der Hölle auf uns wartet. Es geht ja gar nicht anders, solange du im weltlichen Leben bleibst. Bist du immer in dieser Zwickmühle drin? Du musst dir vielleicht Dinge auch aneignen, die nicht dir sind.
Wie meinst du, Dinge, die nicht dir sind?
Ja, stell dir vor, du kommst in eine menschliche Geburt, in eine Zeit, wo du nicht Land kaufen kannst. Das ganze System mit Landkauf und so ist noch nicht erfunden. Also gehst du irgendwo hin und sagst, hier, das ist mein Land. Hier werde ich die Bäume fällen und Garten machen und solche Dinge. Dann eignest du dir etwas an, was dir nicht gehört.
Ach so, meinst du, ja. Ja, das wäre schlecht.
Es geht gar nicht anders. Wo willst du sonst hin? Sonst musst du dich wirklich komplett rausnehmen und sagen, ich werde Mönch. Und als Mönch, du musst halt mit dem leben, was dir gegeben wird. Und je nachdem, was du für einen Vipaka hast, wenn du nie Essen gegeben hast, dann hast du keinen Vipaka, dass du Essen bekommst. Wenn du in einer Sangha bist wie hier, da bekommen alle Essen. Ne? Aber ich weiß ja jetzt nicht, wenn ich nur hier gelebt hätte, ich weiß nicht, ist das jetzt mein Karma, welches mir Essen gibt? Oder ist es das Karma vom Abt?
Ja.
Ja. Und es ist sehr interessant zu beobachten, wir bekommen ja den größten Teil des Essens, geht zuerst zum Abt und dann zu mir und dann weiter. Dann hat jeder Essen, dann wird es wirklich geteilt. Unsere. Aber es gibt manchmal auch Menschen, die bereiten etwas vor, so wie die Süßspeise beispielsweise, füllen sie ab und dann geben sie es jedem Mönch einzeln. Und es ist immer so, immer der Gleiche bekommt das Schälchen, welches am wenigsten drin hat, und immer der Gleiche bekommt das Schälchen, welches am meisten drin hat. Und das ist, kann man nicht den Vorwurf machen demjenigen, der das überreicht. Ja, er hat diesen lieber als den anderen, sondern es geschieht dann einfach so. Es geschieht auch so, wenn sie das, die Schälchen dann abgefüllt haben, auf so ein Tablar stellen und das Tablar überreichen oder vorne durchlaufen und sagen, nimm bitte selber. Es trifft immer die. Es ist ganz interessant, solche Dinge zu verfolgen. Aber wichtig ist, habe ich gesagt, möglichst viele rote Fäden rüberzuschicken. Und deshalb ist das Thema dieser Willensbekundungen auch so wichtig, dass du immer wieder sagst, ich will jetzt, wenn du Gehmeditation machst, die nächsten 20 Meter will ich beim Atem bleiben. Das musst du ja nicht sagen im Sinne von sprechen oder denken, sondern einfach diese Intention. Jetzt bleibe ich dabei. Und das jetzt bleibe ich dabei, das schickst du dann rüber. Okay. Und dann kann es sein, hier gibt es eine ganz berühmte Nonne, Meiji Keio, die ist vom nächsten Changwata, von Mukdahan. Die war noch relativ jung, ich weiß nicht, Mädchen oder jugendlich. Und Longpo Man ist auf Almosengang gegangen, wir sprechen ja nicht. Longpo Man hat dieses Mädchen oder die junge Dame gesehen und hat ihr gesagt, heute Abend meditierst du und morgen kommst du zu mir ins Kloster und berichtest. Mehr hat er nicht gesagt. Und sie ist am Abend hingesessen, das erste Mal meditiert, ohne Einführung, wie man richtig sitzt und das Ganze, bla bla bla. Hingesessen, nach 15 Minuten war sie im Samadhi. Ja, und er hat das bei ihr gesehen, dass sie so weit ist.
Ja, das ist gleich und gleich.
Ja, und wenn du schaust, ich habe das mal studiert vor vielen Jahren bei David Garrett, kennst du den?
Garrett?
Ist ein sehr guter Geiger.
Ach so, nee, kann sein, dass ich ihn mal gesehen habe. Ich kenne nur diesen anderen Geiger.
Ja, gibt viele Geiger. Garrett ist der mit den langen Haaren und Zylinder auf dem Kopf. Und der mischt so Klassik mit Rock und so. Sehr guter Geiger, sehr, sehr schnelle Fingerfertigkeit. Und er hat in einem Interview gesagt, ich muss üben, jeden Tag, viele Stunden. Aber, und darum ist er jetzt ein Genie, ich hätte auch viele Stunden üben können, aber weil da im Vorleben keine Vorarbeit geleistet wurde, wäre aus mir nie, noch nicht mal ein schlechter Berufsmusiker geworden. Ja, das ist ja nicht nur im Nächsten, das braucht dann viele Leben, um so ein Genie eine spezielle Fingerfertigkeit herauszuarbeiten. Und das kannst du im Blick behalten, dass du sagst, ich mache jetzt in diesem Leben so viel, wie ich kann, ich komme so weit wie möglich,
das mache ich, das habe ich immer vor Augen.
Und schmeiße da die roten Fäden von Großzügigkeit, von Anstand und meine Samadhi-Bemühungen, die schmeiße ich weiter und die greifst du dann auch.
Ja, ja, das ist auch immer mein Ziel. Das ist mein Ziel.
Weil ich habe da nicht konkrete Dinge, die ich dir erzählen kann, aber es ist interessant. In meiner Jugend wollten alle, haben gesagt, wenn ich die Lehre oder das Studium fertig habe, dann gehe ich nach Amerika oder nach Australien. Und ich war der Einzige, der gesagt hat, ich gehe nach Thailand. Und ich habe lange nicht gewusst, wo das herkommt. Ich wusste, dass ich im Alter von 6 oder 7 habe ich eine Reportage im Fernsehen gesehen vom König und der Königin. Und das hat mich unheimlich fasziniert, dieses Thailand. Aber keine Ahnung, wo Thailand ist, ob das gleich hinter Deutschland ist oder neben Italien. Das hat mich auch nicht interessiert, wo es ist. Ich habe einfach gewusst, da muss ich hin. Und sowohl Ex-Frau als auch Ex-Partnerin, beides Thai, die haben immer gesagt, ja, aber dieses Jahr gehen wir mal nicht nach Thailand in Urlaub, sondern wir gehen mal woanders hin. Also die Ex-Partnerin wollte immer die Pyramiden in Ägypten besuchen. Und ich habe gesagt, okay, und dann bin ich ins Reisebüro rein, mit der Absicht Ägypten, und rausgekommen bin ich mit Tickets nach Thailand. Weil das ist wirklich so, ich habe auch eine spezielle Verbindung zu anderen Orten auf dieser Erde. Hier habe ich nicht eine Verbindung zu speziellen Orten, sondern einfach zum Land. Und Gann ist ein spezieller Ort. Gann in Südfrankreich. Das gibt einfach so, ich weiß da auch nicht genau und ich will auch nicht da sehr viel Zeit investieren, um da nachzuforschen. Das hilft mir ja jetzt nicht weiter. Vergangene Leben. Aber wichtig ist, dass du wirklich deinen Geist ruhig stellen kannst. Weil im Zeitpunkt des Todes, das Chitta, das haftet ja am Körper an und will nicht sterben. Und im Zeitpunkt des Todes muss das Chitta den Körper verlassen, muss den Körper loslassen. Und wenn das ruhig geschieht, wenn das Chitta ruhig ist und der Körper einfach sagt, jetzt ist es Zeit, jetzt steige ich aus diesem Körper aus, gehe weiter, dann kommst du wie in einem Bahnhof, wo du siehst, da ist ein Zug, auf diesem Zug steht Hölle drauf. Wenn du ganz ein ruhiges Chitta hast, kannst du sogar in den Zug einsteigen und mal schauen, wie sieht es in der Hölle aus. Mal abwarten. Kommst du zurück in die Bahnhofshalle und sagst, da ist noch ein Zug, menschliches Leben. Steigst du da ein und dann siehst du, da wirst du, weiß ich wo, wiedergeboren, in Afghanistan oder in Thailand. Da kommst du wieder zurück, sagst, ne, da steht noch ein himmlischer Daseinsbereich, steigst du da mal ein, schaust, und dann kannst du wirklich wählen. Nicht 100% frei wählen anhand dem Karma, welches in deinem Rucksack ist. Also noch ist es nicht im Rucksack, noch ist es in der Riesenbank, und dann sagst du, okay, ich will jetzt einmal Lungenkrebs, der geheilt werden kann, und ich will einmal amputierte rechte Hand, weil, weiß ich was, bei einem Unfall will ich das abarbeiten, dies abarbeiten, zweimal heiraten, ich will 80 Jahre alt. Aber das kannst du ja nur auswählen, wenn es einbezahlt wurde vorher. Und einbezahlen heißt, wenn du Leben verschonst, dann wirst du alt, und wenn du Leben halt genommen hast, dann stirbst du jung. Ja. Und das ist wichtig, dass wir in diese, Ajahn Fa hat's gesagt, in diese kühle Chitwang reinkommen. Da kommst du in ein Zwischenstadium. Wenn dir das nicht gelingt, dann greifst du die erstbeste Option, die du hast in dieser Bahnhofshalle. Also das Citta wird erstens weggerissen, was sehr schmerzhaft ist. Ne? Denkt daran, Dukkha ist, Sterben ist Dukkha. Das ist sehr schmerzhaft. Und dann, wie ein Ertrinkender, das Erste, was da rumschwimmt im Meer, das greifst du. Greifst du einen Stein an, zieht er dich runter. Greifst du einen Luftballon an, zieht er dich hoch. Das, was gerade rumsteht. Und was steht gerade rum? Das, mit dem sich dein Citta im Zeitpunkt des Todes befasst.
Ja.
Und deshalb sagen alle Mönche, wenn jemand nahe am Sterben ist, dann, wenn die Leute das wollen, rufen sie Mönche ins Haus. Und ja. Also mein Lehrer da in Nampli, der hat immer gesagt, von jetzt an sagt diese Person, was sie alles Gutes getan hat. Weil jeder Mensch, auch der schlechteste Mensch, hat irgendetwas Gutes getan. Dass man diesem Mensch, der im Sterben liegt, auch wenn er bewusstlos ist, immer wieder sagt, da hast du doch mir ein Geschenk gemacht und da warst du doch lieb zu dieser Person und erinnere dich daran, du hast die Hunde immer gut gepflegt, immer Futter gegeben den Hühnern und ja nicht irgendwie die letzte Abrechnung, was ich nie sagen konnte, weil du so dominant warst und jetzt kannst du dich nicht wehren. Und dann geht man hin und sagt, du warst der schlechteste Vater oder die schlechteste Mutter oder keine Abrechnung. Weil sonst befasst sich das Citta mit diesen schlechten Taten. Und dann wird gestorben und es greift das Erste an, was da rumsteht. Und dann geht es halt runter. Wir verhindern ja nicht die Hölle auf ewig. Aber wir verhindern, dass gerade im nächsten Leben die Hölle ansteht.
Ja.
Weil wenn du jemand ermordet hast, irgendwann musst du dafür in die Hölle gehen. Und wenn du einen klaren Geist hast, dann kannst du wirklich entscheiden, okay, jetzt gehe ich zuerst in die Hölle, reinige mich von dem und dann komme ich zurück. Menschliche Wiedergeburt und will irgendwo in der Region sein, wo ein Arahat lebt, dass ich von Kindesbeinen an zu dem eine Beziehung habe und dass der mir den Weg weisen kann. Und so kommen wir zum Dhamma.
Also, ich wollte nur mal kurz, also, deswegen sage ich, also sagen wir mal diese, für mich ist ja, habe ich ja am Anfang schon mal erwähnt, was für mich wichtig ist in diesem Leben. Das ist mein Willensbekenntnis.
Ja, aber was sind die großen Dinge?
Da gibt es keine großen Dinge. Für mich will meine fünf Sieger sehen, dass ich die einhalten kann.
Ja.
Halt auch, wie gesagt, dieses Wort aktives Mitgefühl. Ich weiß ja, was ich darunter verstehe.
Ja.
Das ist ja jetzt zum Beispiel anders. Dann eben Toleranz ist ganz wichtig. Dinge erkennen, also die Wahrheit erkennen und nicht verändern. Im Sinne der Wahrheit. So, jetzt noch.
Das ist ein Riesenziel.
Ja, das weiß ich. Aber
das ist ein Riesenziel, die Wahrheit erkennen. Das ist,
ja, aber das, darum geht es ja. Letztendlich geht es ja darum. Deswegen machen wir.
Ja, letztendlich geht es darum.
Das ganze Spiel.
Aber ich würde es umformulieren, wenn ich dir da reinreden darf. Sich verändern, um die Wahrheit zu erkennen. Du kannst nicht die Wahrheit erkennen und dich dann verändern. Die Veränderung in die richtige Richtung führt dazu, dass du irgendwann bei der Wahrheit bist. Also da gibt ja der erhabene Buddha in der ersten Lehrrede, vom Ingangsetzen des Dhammarades, gibt er eigentlich klar, es ist sehr schwierig bei den Übersetzungen das herauszulesen. Aber er sagt, und das wiederholt er 13 Mal, in einer Lehrrede, wenn wir die rezitieren, geht sie 20 Minuten. Wenn wir langsam rezitieren, 23 Minuten, so dort rum. Das sagt er, aber 13 Mal wiederholt er es. Und Das ist auch die Lehrrede der vier edlen Wahrheiten, die er nur drei- oder viermal erwähnt. Da wiederholt er den Weg zur Befreiung ich sage dem, es sind vier Stufen. Erste Stufe ist Einsehen. Dass wir die Dinge aufreißen, auseinandernehmen und einsehen. Aha, so funktioniert es. Und das ist bereits der zweite Schritt. Aha, so funktioniert es, das ist die Erkenntnis. Also du siehst die Herdplatte, du gehst mit der Hand auf die Herdplatte und dann hast du das Aha-Erlebnis. Aber jetzt geht es noch weiter. Dann kommt Panya, die Weisheit, die durch das Tun entsteht. Aus Weisheit entsteht dann Wissen und das Wissen lässt uns die Befreiung bewerkstelligen. Und das kannst du bei einem einzigen Thema beobachten. Sobald du das Thema abgelegt hast, den Hass auf Regenwürmer, wenn du diesen Hass ausradiert hast, dann weißt du, das ist genau das. Einsehen, erkennen, Weisheit, Wissen und dann kommt die Befreiung.
Naja, sowas, das meine ich.
Ja. Ja, aber du hast einfach gesagt, hast
weil ich das noch nicht so genau
zuerst wissen und dann verändern.
Ich habe nur so eine Ahnung, aber ich muss dann noch mitarbeiten, um da wirklich in die Klarheit zu kommen.
Ja. Du brauchst Geduld.
Ja, ganz klar.
Und das Wichtigste ist tun. Und immer wieder reflektieren.
Ja.
Manchmal können wir es vor dem Tun reflektieren, manchmal können wir es aber auch erst hinterher reflektieren.
Ja.
Was habe ich getan? Ist das klug? Okay. Ist das nicht klug? Okay. Und dann musst du irgendwann in eine Einstellung reinkommen, wo du nicht mehr sagst, das war gut, das war nicht gut, sondern wo du einfach siehst, wie ich es erklärt habe in der Tagesreflexion. Ich habe das gemacht, ich habe das gefühlt, ich habe das gedacht und wenn es noch sprechen ist, ich habe das gesprochen. Fertig. Und der entscheidet, will ich das weitermachen oder will ich das ändern, das ist dein Herz und nicht das Ich oder der Wille.
Ja, das ist sehr wichtig. Und dann ja diese Sache mit dem Jai Wang oder Jai Yan. Das ist eigentlich das, woraus mir, was ich versuche. Das war ich dann.
Ja.
Mich also beschäftigt. Natürlich Meditation. Da habe ich das vergessen.
Ja, das ist Meditation. Das sind Synonyme für Samadhi. Das sind Synonyme für Samadhi, für Ruhe-Meditation. Das kannst du nicht sagen, mehr kannst du nicht machen. Du reiß mal diese Gartenzäune ab, die du da und da in deinen Weg stellst.
Ja, warum mal so sagen, die mache ich eigentlich, diese Gartenzäune mache ich eigentlich, als Ausdruck, dass ich mir selbst Geduld damit aufnehme. Weißt du, so natürlich auch, ich muss das jetzt, das muss ich das. Das ist für mich so Geduld. Damit meine ich, ja, ich kann es machen, tun. Und was? Aber ähnlich. Ich kann jetzt nicht.
Würdest du dich einfach auf jetzt beschränken? Jetzt und nicht auf nachher, dann bräuchtest du das alles gar nicht. Jetzt sitzt du hier, du brauchst noch keine Mauer, kein Gartenzaun, keine Grenze. Von was willst du dich jetzt abgrenzen?
Von meiner Ungeduld. Dass ich meine, ich auch, verdammt, das muss es aber unbedingt.
Ja. Ja, aber dann setzt doch die Ungeduld mal dort ein, wo sie dir nützt. Anstatt dort, es bringt nichts. Weil du stellst eine Mauer hin, aber du bist noch nicht bei dieser Mauer.
Nee, ich bin eigentlich dran. Das ist nur die Mauer.
Und die nützt dir nichts. Du stellst die Mauer auf, um dich zu schützen, eine Ausrede zu haben, falls es schief geht. Und da musst du Risiko gehen. Spielt doch keine Rolle, wenn es schief geht. Was meinst du, wenn ich da manchen Leuten erzähle, die sagen, ich bin müde, dann sage ich, ja, dann sitz an eine Klippe. Und wenn du einschläfst, dann fällst du runter. Ja, dann bin ich ja tot. Ja, aber das ist ein sinnvoller Tod. Kampf gegen Skilesa und dann sterben, das ist ein sinnvoller Tod. Weil das ist nicht nur ein roter Faden, den du weiterwirfst, sondern ein rotes Seil, so ein Schiffstau, dick. Und alle anderen Tode sind sinnlos. Und es geht ja weiter. Ob du jetzt heute stirbst oder erst in 20 Jahren, spielt doch überhaupt keine Rolle. Es geht ja weiter.
Ja.
Eine Rolle spielt, wie man stirbt, aber nicht wann man stirbt. Geh mal ruhig ein wenig Risiko. Weißt du, ich sehe bei dir so viel, was ich bei mir auch gehabt habe. Ist ja auch logisch. Wir sind alle gleich. Vor 2 Jahren wolltest du kommen, dann wurdest du krank. Dann bist du nicht gekommen. So. Ich war damals in einem Kloster hier in Ubon Ratchathani und wurde krank und musste ganz dringend, sofort, aber wirklich augenblicklich nach Bangkok ins Krankenhaus. Und in Bangkok habe ich gemerkt, so dringend war es nicht. Und vermutlich hätte ich auch in Ubon Ratchathani ins Krankenhaus können. Und zwar aus dem Kloster einfach am Morgen schnell ins Krankenhaus und nach der Konsultation des Arztes wieder zurück. Aber da habe ich gemerkt, ich bin geflohen. Ich habe es da nicht mehr ausgehalten. Das war so, dann muss man halt sagen, okay, die haben mich beschissen und ich habe mich bescheißen lassen. Ich habe mich selber getäuscht. Das Einzige, was du tun kannst, an den Busbahnhof gehen, sagen, ein Ticket nach Ubon Ratchathani und zurück. Ja. Und jetzt einer, der kommt irgendwann, gegen Ende Juli kommt er nach Thailand, für 10 oder 11 Wochen. Und ich habe dem gesagt, wär besser, wenn er zu einem anderen deutschen Mönch geht, anstatt hierher zu kommen, weil 11 Wochen ist ziemlich lang und der andere Mönch kann sehr viel besser helfen. Ich habe aber gemerkt bei ihm, dass er auch so gerne einer ist, der immer wieder Notausgänge schon zum Vorhinein plant. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du da hingehst und es kommt dir die Idee, ich muss jetzt abhauen hier, aus irgendeinem dringenden Grund, dann hau ab, kommst mit dem Bus hierher, ich gebe dir 2 Ohrfeigen, links und rechts, und dann kaufst du das nächste Busticket zurück. Es ist nicht schlimm, solche Fehler zu tun. Wenn wir dann daraus lernen, ist das sogar etwas sehr Gutes, weil das geschieht dir nur einmal. Nein, nie wieder. Und du hast ja dann geschrieben, die Krankheit war eine Lappalie.
Ja, das war alles.
Ja. Hättest auch mit Krankheit hierher kommen können?
Ich hätte jetzt auch schon viel früher kommen können.
Ja.
Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und ich bin jetzt auch wieder am Freitag da. Am Donnerstag war.
Donnerstag ist 22.
Doch,
ist 22.
Naja, auf jeden Fall, das ist er. Ne? Da bin ich auch fest zu entschlossen.
Donnerstag ist 22.
Früh abzuhauen, einen Tag früh.
Dann gehst du einen Tag früh. Ich würde dir das nie empfehlen, aber ich werde es dir auch nicht ausreden. Diesen Kampf musst du ganz alleine führen.
Nee, ich weiß das nicht, so ist das. So ist das. Und den muss ich führen.
Aber
ich suche Ausreden.
Das musst du nicht laut tun. Das ist völlig normal. Was meinst du? Warum bin ich hergekommen? Und ich habe gesagt, ich werde noch einmal in diesem Leben Mönch und in diesem Leben werde ich als Mönch sterben. Ich werde nie die Robe ausziehen. Und das ist so ein starker Entschluss. Ich habe auch nie den Gedanken gehabt, es wäre besser oder ich komme jetzt nicht weiter oder komme ich halt nicht weiter. Dann bleibe ich einfach bis zu meinem Tod ein Mönch, der nur die Seele einhält. Ist ja schon super gut. Aber rausgehen, solche Gedanken, die kommen gar nicht. Weil der Entschluss ist so stark, da wissen die Kleser, wir machen es bei ihm auf anderem Weg. Ja, und dann kommen sie auf anderem Weg. Und diese anderen Wege müssen wir herausfinden. Und müssen wir gut beobachten. Wie wollen sie uns aufs Kreuz legen?
Flucht, das ist ein gutes
Ja, das ist ein, aber das ist eines von ich weiß nicht, wie viele tausend Möglichkeiten das es gibt.
Ich spreche jetzt nur zu mir quasi. Flucht und Ausreden, das ist dann.
Ja, aber wenn du das abgestellt hast, dann kommen die Nächsten. Das hört nie auf. Also, es hört nur dann auf, wenn du dann am Schluss bist. Da musst du eins ums andere, wie wenn du mit einem Fingernagelscherchen den Rasen mähst. Da ziehst du an einem Gräschen und dann zick schneidest du ab und dann zick und zick.
Ja, super.
Bis der ganze...
Das meine ich noch, wenn ich sage. Aber so ist es ja.
Das ist... Ich war ja als zuerst in meiner militärischen Laufbahn mit der Grundausbildung sind wir 100 Kilometer am Stück marschiert. Und das war hart. Ich hatte dann am Schluss an jedem Fuß 14 Blasen. Das war grauenhaft, aber das ist nichts. Das ist, die Engländer sagen Peanuts gegenüber dem, was ich hier erlebe. Aber hier bin ich dann auch wirklich glücklich.
Ja.
Die Arbeit bringt die Zufriedenheit schon hoch als Resultat. Und wenn ich zurückerinnere, sind wir auf einen Berg hochgekraxelt, zum Teil mit Seil und Hängen und Würgen, dann hast du oben schon ein, gut, geil. Aber es ist eben das, was ich gestern mit dem Hammer erklärt habe. Duka, 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 und dann machst du Pause, und das ist Zucker. Und hier ist eben dann wirklich Zucker. Wenn da mal die Phasen kommen, wo die Kilesas ausgeschaltet sind.
Ja klar, das ist ja eine ganz andere Geschichte, sage ich jetzt mal oberflächlich, wie du motiviert bist, wie du machst.
Deswegen, ja, die Motivation muss man zuerst auch
zusammenbasteln. Ich meine, okay, die Leute gehen auf den Mount Everest und so weiter und tun dies und jenes und alles Mögliche mit einer unglaublichen Energie und mit wahnsinnigen Verlusten und ich weiß nicht was. Und halt auch frei zu werden. Oder ihr Ducker wahrscheinlich loszuwerden, was man so sagt. Aber sie laufen dann ins Leere.
Ja, sie müssen weiterlaufen, das ist das Problem.
Ja gut, ja, sie laufen damit dann glücklicherweise auch daneben. Ne?
Ich kenne auch Menschen, die machen nur Ruhemeditation, das genügt ihnen. Machen Ruhemeditation, dann ab und zu rauschen sie da in einen Samadhi-Zustand. Und an dem klammern sie sich dann wieder eine Zeit lang fest, bis es das nächste Mal geschieht. Und das macht sie nicht frei. Das macht sie nicht frei. Die Ruhemeditation machen wir nur aus zwei Gründen. Erstens schalten wir die Kilesas aus, damit wir dann bei der Vipassana, bei der Untersuchung eben nicht jemand da ist, der uns täuscht, sondern dass wir das Echte sehen, das, was wirklich da ist. Oder Vipassana heißt ja, sehen, wie die Dinge wirklich sind. Und zweitens, und das ist noch wichtiger, wir brauchen einen starken Geist. Da holen wir die Power. Deshalb machen wir die Ruhemeditation. Und das Sukha, das ist einfach ein sehr angenehmes Nebenprodukt. Aber alle die, die dann das Nebenprodukt zum Hauptprodukt erklären, die sind dann halt auf verlorenen Posten. Wenn es ihnen gelingt, den roten Faden ins nächste Leben zu schmeißen, wo sie dann wieder praktizieren, dann geht es dann natürlich dann besser. Dann sind sie eben geübter, so wie Magic Geo, die 15 Minuten brauchte, um das erste Mal Samadhi zu erreichen.
Klar, oder wie Mozart oder überhaupt alle Wunderkinder.
Ja.
Kein Problem.
Aber es sind ja die wenigsten Menschen, die als Genie in irgendeinem Bereich geboren werden.
Ja.
Weil du wirst jetzt in diesem Leben geboren und im letzten Leben hast du dir vorgenommen, in diesem Leben werde ich, weiß ich was, du bist im Baugewerbe tätig gewesen, ich werde ein guter Bauer, Häuslebauer. Mhm. Und in diesem Leben bist du ein guter Häuslebauer, aber am liebsten wäre ich so Rockstar. Ja, im nächsten Leben wirst du den Michael Jackson sein und dann, ich werde lieber Doktor. Und so schwupps. Und dann kehrt es ja immer zwischen den Geschlechtern hin und her. Ja, wie heißt die? Alice Schwarzer.
Ja.
Die jetzt die Männer bekämpft, die kann sich dann freuen, wenn sie im nächsten menschlichen Leben als Mann wiedergeboren wird. Und alles das zurückerhält, was sie jetzt den Männern um die Ohren haut, die ganze Zeit. Verstehst du, seit Jahrzehnten hackt die auf den Männern rum.
Das kriegt sie klar, jetzt kommt der Bipaka.
Ja.
Im nächsten.
Ja, ja.
Oder wahrscheinlich schon in diesem Leben, ich weiß
es nicht. Nee, das geht über.
Geht das immer über?
Das geht über die Leben hinaus. Das geht über die Leben hinaus. Die wird dann irgendwann als Mann geboren und dieses Vipaka, dieses auf dem Mann herumhacken, wird zu ihr zurückkehren. Kann ja auch sein, dass sie als Frau geboren wird und dann wird auf ihr als Frau herumgehackt. Aber in der Regel kann sie davon ausgehen, dass sie als Mann wiederkommt, irgendwann dann. Und dann wird dauernd, wird auf ihr herumgehackt. Und interessant ist, wenn man dann das Detail anschaut, sie ist ja lesbisch und in ihrer lesbischen Beziehung hat sie die männliche Rolle und handelt genau so in ihrer männlichen Rolle, wie sie eigentlich den Männern vorwirft, sie seien Machos, sie ist in ihrer lesbischen Beziehung der Macho.
Ja, ist das so?
Ja, das ist so. Von wo kommen die Themen? Schau, mir hat ein Professor mal gesagt, der hat, unter anderem hat er uns gelehrt, wie man Vorträge hält. Er hat gesagt, ihr könnt eins beobachten. Da kommt einer, macht einen Vortrag oder eine Rede bei einer Hochzeit oder so. Ein jeder, der sagt, ich halte mich kurz, der kann nie zu Ende kommen. Der muss immer noch was und noch was und noch was. Und genau so ist es. Der nimmt sich vor, sich kurz zu halten, tritt vor das Publikum und sagt, ich halte mich kurz. Aber warum nimmt er sich vor, sich kurz zu halten? Weil er weiß, dass er eine Schwatztante ist. Und das hat mich interessiert. Und dann, wir hatten auch Psychologie. Habe ich das mit dem Psychologie-Professor besprochen. Und der hat mich gesagt, achte einfach im Leben da draus. Derjenige, der seine Türe mit 3 Schlössern abschließt, der hat irgendetwas mit Diebstahl zu tun. Entweder wird er dauernd bestohlen und deshalb versucht er, seinen Besitz zu schützen, oder er ist der Dieb. Weil wenn du ja nie den Gedanken hast, ich will stehlen, also du siehst hier, das ist der Wasserkocher, aber du kommst nicht auf den Gedanken, ich stehle den Wasserkocher, dann machst du ja nicht eine Kette und ein Schloss drum.
Ich war sehr überrascht, dass die Tür hier dazu ist zu dem Häuschen, wo ich wohne. Dass da so ein Schloss, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Dass da so ein Schloss ist.
Das ist, damit komische Besucher nicht reingehen.
Ja, ja, ich habe aber da gar nicht mit gerechnet. Doch, doch, das wissen die, das tun die auch nicht.
Natürlich gehen die rein. Es braucht noch eine gewisse Zeit hier. Du merkst jetzt auch, die kommen hoch, die haben Langeweile, sie kommen nicht hoch wegen dem erhabenen Buddha, sondern sie wollen jetzt hier einfach ihr Schwätzchen halten.
Ja, ja klar, kommen wir auch.
Und denen geht es nicht um Buddhismus, die haben überhaupt keine Achtung, Respekt, dass wir zwei jetzt hier sitzen und sprechen. Die sind nicht leise, die wollen jetzt einfach mit ihren Motorrädern brumm, brumm, brumm. Und Männlein und Weiblein, ja. Dann bling, 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 bisschen flirten. Ja. Und das, früher wurde das alles akzeptiert, weil da war, in deinem Kutti war ein Abt und sonst war niemand da.
Sonst kein Mensch.
Nee, und wenn du hier bei diesem Riesengebiet, da kannst du nichts überwachen.
Nee,
und dann ist der Abt, hat entthront, dann war ein paar Monate war niemand da und dann ist ein alter Mönch gekommen und der hat unten gelebt im Kutti, wo unser Abt jetzt drin ist. Und der konnte nicht jeden Tag, er hätte schon können, aber er wollte nicht jeden Tag hier hochkommen. Und dann haben sie einfach, wenn niemand da ist, der sagt, sei still, lese die Papiere auf, nicht Papiere am Boden schmeißen und so weiter, dann tun sie, was sie wollen. Und wir haben zu Beginn überlegt, wie wir hier Ordnung schaffen wollen, ob wir das, ich als Militär natürlich gesagt, zack, bumm, wir stellen Schilder auf, hier ist ein Kloster und kein, weißt du, die haben da vorne auf den Plattformen haben sie Feuer gemacht und gegrillt und Bier gesoffen und Alkohol gesoffen und in den Hütchen, die nicht abgeschlossen sind, haben sie dann Sex gehabt da, die waren dann schon älter als die da. Und das geht einfach nicht. Und ich habe gesagt, wir stellen Schilder auf, jetzt sind hier Mönche und wir wollen hier Ordnung haben, es herrscht Ruhe, es wird nicht sinnlos mit Motorrad herumgefahren. Und der Abt ist einer, der will es auf die sanfte Tour machen. Und dann haben wir, also dann machen wir es auf die sanfte Tour. Und jetzt immer ein wenig mehr, so nach im Sinne von Salamitaktik. Setzen wir das um, dann haben wir die Mauer gebaut, um ein Zeichen zu setzen, ab hier ist eine Grenze, dann wird ein Tor kommen, können wir das Tor schließen in der Nacht.
Ja. Das ist ja schon so symbolisch. Ja.
Ja, symbolisch, und dass du auch die Leute darauf ansprichst. Früher anscheinend waren hier Mönche, die Lottozahlen bekannt gegeben haben. Oder so getan haben, als könnten sie das tun. Und die ersten 2 Monate sind sie hergekommen. Hast du gut geträumt? Und gut geträumt heißt, hast du die Lottozahlen gesehen. Und ich habe das, ich glaube, das halbe Dorf war bei mir. Habe ich gesagt, erinnere dich an Kamavipaka. Hast du im früheren Leben viel Geld geteilt, gespendet, geschenkt? Dann bekommst du dieses Geld zurück. Ja? Und jetzt gehst du hin, spielst fünfmal Lotto, wenn du nie gewinnst, dann weißt du, im letzten Leben war ich geizig und dann wirst du in diesem Leben nie gewinnen. Spar das Geld für die Lotto-Lose.
Gib es lieber
dann wirst du ein wenig reich. Aber
gib es lieber den Menschen.
Und wenn dir ein Mönch die richtige Zahl sagt, dann gewinnst du das Geld und du wirst es innerhalb von 2-3 Wochen alles verloren haben. Weil es ist nicht ein Vipaka, dass du reich wirst. Und das habe ich allen erklärt und gesagt, erstens sehe ich es nicht, weil es interessiert mich doch nicht die Zahlen vom Lotto. Ja. Ja, aber warum gibt es Mönche, die das sagen? Die wollen sich doch wichtig machen und da kommen die Leute, ah, du bist so ein guter Mönch. Und das ist, bei uns ist das eine Riesengefahr. Die Leute, die kommen und das ist ja für dich. Du musst Anstand, du musst Respekt, Verbeugung und so weiter. Für mich ist das aber Gift, wenn ich da nicht aufpasse, plötzlich hocke ich nicht hier unten, sondern ich schwebe da.
Ja,
ich weiß von einem Mönch, der war im Wat Pananachat, war er Abt, und er wurde immer eingeladen von den Thais. Und wenn die Thais einladen, irgendwo auf eine Reise, ja, nach Indien beispielsweise, ja, Pilgerreise und solche Dinge. Dann stecken sie einen Mönch nicht in eine üble Absteige, sondern dann gehen sie in noble Hotels. Und dann eben, Ajahn hier, Ajahn ha, ni. Und er hat gemerkt, ich beginne zu schweben, und dann ist er zu seinem Lehrer gegangen und hat gesagt, ich lege mein Amt nieder. So, das war eine ziemlich schnelle Sache, hat er gesagt, ich muss da raus, sofort, weil sonst verliere ich die Bodenhaftung. Und ich kenne viele, die Bodenhaftung völlig verloren haben, die denken,
durch diese Position, die Mönche also innehaben.
Ja. Ja, es ist ja nicht nur bei Mönchen, das ist mir schon viel früher aufgefallen in der Armee.
Ja, das.
Ha? In der Armee, der Höchste wird immer angehimmelt. Und bei uns in der Armee ist es so, der Chef hat immer recht, das ist die erste Regel. Und die zweite Regel ist, und hat er nicht recht, gilt automatisch Regel Nummer 1. Also, das sind, dem sein Hintern hat keinen Platz mehr, stecken schon so viele drin. Oder bei Hitler sieht man das ganz extrem. Was aus einem Menschen ohne Selbstbewusstsein, das war ja ein als junger Mensch wurde er abgelehnt, ausgegrenzt, er war Künstler, hat man gesagt, du kannst nichts, also das ist kein Ausdruck in deinen Bildern drin. Und wenn man ihn dann am Schluss sieht, wo alle ihn angebetet haben als Gryphatz, größter Feldherr aller Zeiten.
Ach so.
Ja, das siehst du überall. Oder Harald Junke. Magst du dich an ihn erinnern?
Ja, klar, aber jetzt wusste ich nicht, dass der auch so...
Brillanter Entertainer.
Ja, absolut, klar.
Aber als er alt wurde, hat er sein Charisma verloren. Dann musste er Kokain schnupfen. Damit er wieder Kokain, das hat mir einer erklärt, der selber kokst, der sagt, wenn du Kokain nimmst, dann bläst du dein Ego auf, da hast du das Gefühl. Deshalb gibt es manchmal auch solche, die meinen, sie können fliegen und dann springen sie vom Balkon runter.
Ach, deswegen springen so viele. Man liest hat ja immer an Phuket schon wieder einer gesprungen.
Ja gut, Phuket und Pattaya ist halt immer ein Problem, weil manchmal springen da auch die Leute, die Hände auf dem Rücken gefesselt haben. Die werden gesprungen.
Da steht er jetzt.
Ja, aber anscheinend ist das wirklich so. Und bei Junke, am Ende war er ja so ein Wrack durch den Alkohol. Und wenn er dann einen Auftritt hat, schnell eine Prise Koks geschnupft und dann war er wieder der Alte, der Charmeur, ein riesen Charisma. Ja, riesen Ego kann man sagen. Ja. Das muss halt jeder selber wissen. Aber die Gefahr besteht bei allen.
Das ist so. Entschuldigung, das ist so. Ja,
bei allen. Das ist eine, und das sieht man auch bei den Buddhisten in Europa. Gerade weil die buddhistische Lehre auf komischem Weg nach Europa gekommen ist, sind ja nicht Mönche gekommen, sondern es haben Laien, die Briten, Great Britain hat ja Sri Lanka besetzt gehabt, und die haben dann Kontakt gehabt mit den Mönchen und haben begonnen, die Lehre nach England zu bringen, und dort wurden sie durch Laien übersetzt, zum Teil Sprachforscher und Indologen und weiß ich was. Ja, dann hat man eine Lehre und niemand, der Lehrer ist. Und dann ist halt so, unter den Blinden ist der einäugige König, der halt am besten sprechen kann, am besten interpretieren kann, am besten denken kann. Ja? Der liest irgendeinen Text und was er da versteht, das trägt er vor, und dann glauben alle, dass das die Wahrheit ist. Und deshalb ist dieser Buddhismus in Europa, das ist nicht das, was der erhabene Buddha gelehrt hat. Aber das darf man nicht laut sagen, sonst bekomme ich immer ganz böse E-Mails, wenn ich so etwas schreibe oder sage.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ganz böse E-Mails. Weil was wir nicht denken können, das darf ja gar nicht sein. Ist auch wieder menschlich. Es lauern so viele Gefahren. Der erhabene Buddha sagt in einer Lehrrede, wenn du dann deine Achtsamkeit, das Gewahrsein, Sati, hochhältst, dann plötzlich siehst du in jedem Detail eine Gefahr. Das ist nicht Paranoia.
Ja.
Ja, du kannst es beobachten. Wie machst du jetzt bei der Almosenrunde? Hast du den Blick gesenkt oder schaust du da Hans Guck in die Luft?
Also die ersten paar Mal, also heute, habe ich ein bisschen geschaut. Ansonsten habe ich ihn, also meistens habe ich ihn gesenkt. Also außer heute habe ich ein paar Mal geschaut. Weil ich merke, dass das ist halt eine Sache von jedem Einzelnen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Muss jeder so... Die kommen jetzt dahin und geben ihre Sachen. Die Mönche gehen weiter, also da ist jetzt keine. Das tut jeder für sich, weiß ich das meine. Die Mönche machen das für sich, die Menschen geben das für sich. Verstehst du?
Mhm.
Und deswegen muss man sich da jetzt nicht da, sondern es ist eine meditative Sache. Ich versuche dann hier meinen Atem da zu behalten. Wenn es mit den Steinen irgendwie noch geht, so.
Ja, dann erst recht.
Ja,
nee. Es bleibt dir ja nichts anderes übrig. Hätte ich am ersten Abend hier gesagt, morgen früh kommst du mit auf Almosenrunde und die ist barfuß, dann hättest du die ganze Nacht überlegt, 100.000 Gründe, warum du nicht mitkommen kannst. Und ich habe gesagt, so, komm mit, Almosenrunde, und du wolltest die Schuhe anziehen, nee, geht nicht, barfuß, nee, barfuß kann ich nicht, komm mit, du hattest gar keine Zeit zu denken.
Ja, stimmt.
Und wenn du nicht denken kannst, entstehen keine Probleme, keine Sorgen, keine Nöte, keine Ängste.
Naja, das ist schon so. Das ist schon so, ja.
Weil wenn du Zeit gehabt hättest, zu sagen, ich kann nicht, dann wärst du gar nicht mitgekommen, hättest du dich geweigert.
Kann sein. Nee, so glaube ich jetzt jedes Mal nicht.
Ja, wenn es da einmal geht, dann geht es am nächsten Tag auch. Ja, aber siehst du, wie du agieren musst?
Ja.
Nicht sich Dinge vornehmen, weil die Kilesas hören ja mit, wenn du da denkst und sagst, wie will ich jetzt gegenüber Hass oder gegenüber der Gier, wie will ich da agieren? Dann hört die Gier mit und weiß, was dein Plan ist. So wie wenn sich zwei Armeen bekämpfen, wenn Spionage betrieben wird. Wenn ich weiß, er kommt von rechts.
Ja.
hat er verloren. Bevor er kommt, hat er schon verloren. Also du darfst nicht vorausplanen, sondern du musst so lange üben, bis eben Panya entsteht, Weisheit, dass dann, wenn so ein Hindernis auftaucht, wenn du Panya hast, dann taucht eben auf Panya auf und dann kannst du das Hindernis auf die Seite schieben.
Nee, das ist schon so. Also jetzt ganz kurz zu mir, mir ist auch klar geworden, das ist ja, das weiß ich sowieso die ganze Zeit, dass ich mir viel zu viele Sorgen, viel zu viele Gedanken mache. Das war schon immer so, aber hier in Thailand ist recht. So. Und das ist überhaupt nicht gut, das weiß ich. Da muss ich wieder weg. Das ist Wahnsinn.
Bei uns in Europa ist das halt normal?
Ja, aber es ist
ja
ziemlich
es richtig, ist, das war schon normal. Du kaufst ein Auto, anstatt dass du dich auf das neue Auto freust, machst du dir Sorgen. Weil du brauchst dann, in der Schweiz brauchen wir eine Haftpflichtversicherung und wir brauchen eine Diebstahlversicherung, wir brauchen Teilkasko, Vollkasko, Scheibenbruchversicherung, Parkschadenversicherung.
Als ich nach Thailand kam, da war alles, hatte ich überhaupt keine Probleme, hatte ich keine Rückenschmerzen, hatte ich gar nichts. Ging es mir gesundheitlich sehr, sehr gut. Habe ich irgendwann angefangen, mir massiv wieder Gedanken zu machen. Viele, also auch wegen dem Geld und so weiter, da kommt das wirklich alles. Und ja, und da sind auch die ganzen Beschwerden alle wieder gekommen.
Ja, aber
das ganze gesundheitliche Probleme.
Jetzt hast du den Beweis, wie viel Geld gibst du jetzt aus pro Tag?
Ich habe das dezimiert jetzt, also so, dass wir gut klarkommen.
Nee, das jetzt hier.
Hier, ach so. Das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ich gebe die Woche aus. Ja, ich habe mir heute noch was zu trinken gekauft.
Ja.
Nix, quasi nix.
Also, quasi nix.
Ich werde ja von anderen Menschen ernährt, das kann ich ja.
Ja gut, aber schau das Essen an. Du hast Reis als Hauptbestandteil und dann noch zwei, drei Soßen dazu, Gemüse, ein wenig Fleisch. Ja. Jetzt stell dir mal vor, was muss geschehen in Europa, dass kein Geld mehr hierher kommt, dass du wirklich in Bedrängnis kommst. Du weißt doch jetzt, im Notfall Reis, das ist so billig hier in Thailand. Da bekommst du für wenige 100 Baht einen ganzen Sack Reis, 30 Kilogramm. Und dann hast du zwei Hühner.
Ja.
Eins gibt heute ein Ei, das andere gibt morgen ein Ei. Du hast jeden Tag ein Ei.
So ist es. Ach, ich hab
nicht. Die Wälder und die Felder sind voll von Gemüse.
Ja.
Und mehr brauchst du nicht.
Ich meine,
und das macht dich komplett frei. Du brauchst dir nie wieder Sorgen. Und wenn es noch schlimmer kommt, dann gehst du in ein Kloster. Du kannst am Morgen ins Kloster gehen, in Koh Samui, und dem Abt sagen, darf ich bei euch essen? Ich hab nichts zu essen. Sagte klar. Entweder so wie bei uns, dass das Essen so durchgeht, aber es gibt auch das System, dass zuerst die Mönche essen. Also jeder Mönch bekommt sein Essen, dann isst er das, was er braucht und der Rest gibt er dann den Laien. Hier in Thailand hungert niemand.
Nee, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist ganz,
nee.
Das ist so, wenn man sich vorstellt, unsere, gerade in Deutschland, wie viel Hunger es da gegeben hat, wie viel, unglaublich. Hier ist das alles ganz andere Menschentyp.
Ja.
Ganz andere menschliche Entwicklung habe ich
hier. Wir sind geizig. Wenn ich zurückerinnere, warum habe ich den Bettler am Bahnhof keinen Franken in den Hut geschossen? Begründung, weil er geht mit meinem Franken, wenn er genügend viele Franken bekommen hat, geht er und kauft Schnaps. Und meine Schwägerin sagt dann, warum sagst du ihm nicht, komm mit, ich kaufe dir etwas zu essen? Das ist ja meine Freiheit, ich kann sagen, ich gebe dir kein Geld, weil du kaufst Schnaps, das will ich nicht. Aber du kannst mitkommen, ich kaufe dir etwas zu essen.
Das kann man wohl machen. Aber auf der anderen Seite, warum soll er sich keinen Schnaps kaufen? Das ist seine Entscheidung.
Natürlich. Klar.
Es geht ja nicht darum, dass er sich Schnaps kauft. Schließlich sind Ausreden im Endeffekt.
Das war nur, um meinen Geiz zu verschleiern. Das ist die Verblendung. Die Verblendung sagt nicht, ich bin zu geizig, oder der Geiz sagt nicht, ich bin zu geizig, Geld zu geben, sondern da kommt die Verblendung und sagt, ich tue etwas Gutes, ich gebe ihm kein Geld, dann kann er keinen Schnaps kaufen, dann kann er sich nicht zu Tode saufen.
Ja? Ja, ist das genau.
Ja, ist, und wenn du Kamavipaka siehst, wie viel hundertmal habe ich das gedacht, bin an einem Bettler vorbeigelaufen, habe ihm keine Mark in den Hut geschmissen, genau so viele Male werde ich irgendwann mal an einem Bahnhof sitzen und Leute sehen, die da vorbeilaufen und mir nichts geben.
Ja, wie gesagt, das ist scheißegal, was der mit seinem Geld dann macht.
Natürlich.
Meine Rolle ist erledigt.
Natürlich.
Ich kann ihm nur wünschen, dass er sich da was zu essen kauft, aber es ist eine Sache.
Natürlich. Ich habe ja nicht das Recht, ihm vorzuschreiben, was er konsumieren will. Das mein Schwager, also das ist nicht mein Schwager. Ich war mit meiner Partnerin nicht verheiratet. Aber deren ihre Schwester, zu ihr sage ich halt immer Schwägerin. Und die hat einen deutschen Mann. Und der Mann gibt natürlich seiner Frau Geld. Und er reklamiert immer, dass sie mit seinem Geld Dinge kauft, die nicht nötig sind. Und ich habe ihm gesagt, das ist nicht dein Geld. Ja. In dem Moment, wo du das Geld ihr gibst, ist das ihr Geld. Ja. Nein, das ist mein Geld. Ne? Habe ich gesagt, so, ich telefoniere jetzt auf deine Rentenstelle in Deutschland und die sollen dir mal einen Brief schicken und sagen, also lieber Herr so und so, das geht gar nicht, was sie mit unserem Geld tun. Dann sagt er, das ist mein Geld, meine Rente ist mein Geld, sage ich, nee, nach deinem logischen Verständnis ist das nicht dein Geld, sondern das Geld der Rentenkasse. Und du bist nicht konsequent, manchmal mache ich dich auch darauf aufmerksam, du bist nicht konsequent im Fertigdenken. Wenn er sagt, wenn ich der Frau Geld gebe, ist es trotzdem noch mein Geld, dann muss er auch sagen, das Geld, was mir die Rentenkasse ausbezahlt, das gehört der Angela Merkel oder dem Minister für Rentenkassen.
Ja, oder dem deutschen Bau oder was.
Ja.
Ja, also ich habe das immer schon so gemacht, dass wir jetzt, also jetzt bei meiner Freundin und mir, dass sie bekommt, früher war das dann immer so, dass ich dann was bezahlt habe. Ist alles kaputt, sie kriegt einen bestimmten Betrag, sie kriegt den gleichen und dann muss sie damit auskommen. Und das ist dann auch für mich sehr schwierig zu lernen, das ist dann ihre Sache, was sie damit macht.
Ja? Ist ja ihr Geld?
Ist es ihr Geld, das ist ihre Verantwortung. Ja, das ist nur wichtig, das sind so Kleinigkeiten, man kann vieles eigentlich so im täglichen Leben lernen.
Ich, ja, natürlich. Natürlich, wenn man sich Zeit nimmt, das Ding, hier muss man es halt, bei solchen Themen muss man es durchdenken. Bei anderen Themen geht es nicht mit Durchdenken, da muss man es erleben.
Ja, das ist, da bin ich mitten dabei, sozusagen. Ja, ich weiß, vielleicht mache ich das mal anders. Im Moment ist das nur so.
Aber ich kenne so viele, sei es in der Schweiz, in Deutschland oder hier in Thailand, die sind verheiratet mit Thailänderinnen oder auch umgekehrt, eine deutsche Frau mit einem Thailänder, und dann spielen sie sich als Lehrer auf. Die haben hier auch immer und ewig verschissen. Niemand hat dir gesagt, komm hierher und belehre mich. Also kommen wir hierher, wir passen uns an. So wie ich heute gesagt habe, wenn du nach Rom reist, dann tue das Gleiche wie die Römer tun, dann hast du kein Problem in Thailand. Und sonst bist du immer der Geächtete.
Das Schöne ist, dass die Leute, die sind dann, die bilden auch so ihre eigenen Kreise.
Ja, die Steintische.
Sehe ich gerade die Touristen.
Das ist hier auch so.
Sie sind lästere Thailänder. Ja. Über die thailändischen Frauen.
Ja.
Ich denke, können kein Wort Thai.
Ja.
Sind völlig, machen in Deutschland, in Thailand.
Ja.
Mein lieber Scheiße. Ja. ist nicht meine Welt.
Nee, ist auch nicht meine Welt, aber manchmal gerät man halt da an so einen Stammtisch.
Ist okay.
Und nach einer halben Stunde fällt einem dann an, dass man einen dringenden Termin hat und dann geht man wieder.
Ja, es gibt nicht so viele, die anders
sind. Nee, ich kenne auch nicht viele. Jetzt hier habe ich sowieso, ich habe keinen Kontakt. Ich bin froh, da in Namblik hat es einige Ausländer, ja, die dauerhaft da wohnen.
Ah, welche Nationalität?
Der Deutsche ist gestorben, der eine Deutsche. Der andere Deutsche, den habe ich gemieden. Als ich Laie war, als Mönch kann ich ja nicht sagen, du darfst nicht kommen. Wenn der sich an die Regeln hält, die man in einem Kloster einhält, dann darf, aber der ist nie gekommen. Dann ein Österreicher, der kommt immer so 3 Monate, geht wieder zurück, 3 Monate nach Österreich, ist ein Pendler. Dann ich weiß nicht, das muss ein Finne oder Schwede oder Norweger sein, aber der hat keinen Kontakt mit Ausländern. Also wenn du denen auf der Straße begegnest und beide gehen auf der gleichen Straßenseite, dann wechselt er die Straßenseite. Mit dem hatte ich nie Kontakt.
Das sind ja schon 4 Personen.
Und dann anscheinend wird einer noch von seiner Frau abgesondert von anderen Ausländern. Das soll ein Schweizer sein.
Hier in Namblik.
Ja, also Namblik da im Kloster, wo du angekommen bist.
Das ist ja viel.
Ja, das ist viel.
Das ist so viele Fragen.
Hier hat es keinen, der dauerhaft hier wohnt. Aber ich habe gehört, dass eine von diesem Dorf in Norwegen verheiratet ist. Mhm. Und vor ungefähr 2 Monaten haben sie da ein Mittagessen organisiert oder organisiert einfach ein Spendenessen gemacht um 11 Uhr. Und da war ein Deutscher da, aber ich hatte meine Roben gewaschen und dann haben sie gesagt, komm runter und ich habe gesagt, meine Robe ist nass, ich kann nicht runterkommen. Ja, es ist ein Ausländer da unten, habe ich gesagt, er kann hochkommen, wenn er Interesse hat, aber ist nicht hochgekommen. Das habe ich da im anderen Kloster auch viel erlebt. Die Thais, die aus Europa kommen und nicht täglich geben können, die machen praktisch durchs Band, wenn sie hier sind, machen sie eine große Spendenzeremonie. Dann wird wirklich Essen aufgefahren und Gebrauchsgegenstände, Zahnbürste und Seife und solche Dinge werden gespendet, ziemlich groß. Und dann nehmen sie natürlich ihren Mann auch mit, weil der soll doch auch teilhaben an der guten Tat.
Ja, das ist ja.
Und ohne Ausnahme, die haben doch gesehen, da sitzt ein Mönch, der ist Ausländer, mit dem könnte ich sprechen, niemand hat mit mir gesprochen. Und alle und fast alle haben ein Gesicht gemacht wie 7 Tage Regenwetter.
Als sie ins Kloster gekommen
sind. Ja, die haben ja, das war ja, das ist mein Geld, welches jetzt meine Frau da den Mönchen überreicht. Und mein Geld, anstatt sich da zu freuen an diese guten Taten.
Ja.
Aber es ist okay, die dürfen das. Und wenn die das Vipaka nicht haben, dass sie jetzt in diesem Leben Kontakt haben mit dem Dhamma, dann gehen sie halt, ich kenne da auch Leute, die gehen sehr viel in Klöster, aber sie sehen im Kloster nicht einen spirituellen Ort, sondern manchmal gibt es in Thailand wunderschöne Klöster mit sehr viel Pipapo, sehr architektonische Meisterleistungen.
Goldene Buddhas, riesige.
Riesige goldene Buddhas oder smaragdene Buddhas. Oder in Chiang Mai gibt es einen Tempel, der ist ganz weiß. Die sehen einfach die Schönheit der Bauwerke. Oder in Bangkok, Wat Pho ist ja der liegende Buddha. Die wollen einfach diese riesen liegende Buddha-Statue sehen. Aber symbolisch sehen sie nichts dahinter. Das ist eindeutig von Vipaka. Ich sehe das komisch. Die kommt jetzt seit 2 Monaten nicht mehr. Eine Frau, die wohnt gleich die Straße hoch zur Hauptstraße. Rechts ist das kleine Lädchen und sie wohnt links. Ältere Frau, die Oma mit ihrem Enkelin, und die Enkelin ist ungefähr 3 Jahre. Und die Enkelin hat sehr viel Interesse am Dhamma. Weil die ist immer gekommen und hat alles mitgemacht.
Das dreijährige Kind.
Immer wenn, mit der Zeit hat sie dann gewusst, aha, jetzt muss ich niederknien, jetzt wird dann verbeugt, oder jetzt wird Namo Tassa rezitiert, oder jetzt wird Arahamsama Sambut. Die hat immer, zack, wo sie plötzlich in eine Langeweile reinkam, ist, wenn der Abt irgendetwas dann erzählt hat über den Dhamma. Das ist aber verständlich, 3 Jahre. Aber dieses ganze Verbeugen und so, das hat sie sehr gerne gemacht. Und andere Kinder, die auch dann kommen, die sind dann halt mit dem Handy da und spielen irgendwas solitär. Ja, mein Sohn ist der genau gleiche. Der hat überhaupt keine Beziehung zum Dhamma.
Noch nicht, wer weiß. Das kann man so nicht sagen.
Nee, ich glaube nicht, weil ich habe ihm gesagt, er will jetzt die Stelle wechseln. Habe ich gesagt, du könntest ja Stelle künden, wenn du die neue Stelle hast, aber sag der neuen Stelle, ich komme in 4 oder 5 Monaten.
Ja, ja.
Warum? Sag ich, ja, dann kommst du her, ordinierst als Mönch und lernst mal das Mönchsleben kennen, machst gutes Karma für dich und für deine Mutter. Nö. Ja, für den ist natürlich 3 Monate sehr viel länger wie für mich.
Ja.
Für ein 3 Monate altes Kind ist 3 Monate das ganze Leben. Für mich als 50-Jähriger ist 3 Monate.
Aber du siehst, nichts. Wie viel für mich eine Woche ist als über 60-Jährige.
Ja.
Ja. Die Zeit
wird. Ja, das wird ein Kampf. Habe ich heute Morgen gemerkt. Aber du kannst ja gehen, wann du willst, aber mach das, das lege ich dir wirklich ans Herz. Geh zurück an den Anfang. Und wenn du das sauber auseinander nimmst, dann wirst du sehen, dass der Entscheid gefallen ist. Und dann kommt das Ich, werde früher gehen, zeitlich gesehen. Zuerst, ich gehe am Donnerstag, nicht am Freitag. Dann kommt das Ich gehe am Donnerstag, nicht am Freitag. Und weil du das dann hinterfragt hast, kommen jetzt die Begründungen. Folgerichtig wäre ja, dass zuerst die Begründungen kommen und dann das Ich, welches sagt, ja, soll ich jetzt bleiben, soll ich nicht bleiben, was spricht das für, was spricht dagegen? Und dann wird entschieden. Aber es ist ja genau umgekehrt. Es wurde entschieden, es kommt das Ich und dann kommen die Begründungen. Und warum musst du dir selber das dauernd begründen?
Ich habe mir auch eigentlich gehofft, vor wem muss ich das begründen? Eigentlich nicht jetzt nicht vor dem Abt und nicht vor dir, aber das meine ich natürlich. Ich muss das vor dem Abt begründen, vor dir begründen.
Nein, nein. Wir sind da nur Spielfiguren auf diesem Schachbrett. Wir sind nur Platzhalter.
Ja. Das ist mein schlechtes Gewissen.
Ja.
Was eigentlich weiß, es ist gut, wenn ich hier bleiben würde.
Das ist der Kampf in deinem Herz drin. Dass damals ich sagt, ich bleibe hier, ich habe gesagt, ich bleibe hier bis am, weiß ich was, am 24. Und die Chinesen sagen, hey, wir wollen jetzt wieder Rambazamba haben, hier gefällt es uns nicht.
Deswegen sage ich auch ganz ehrlich, also ich mache jetzt kein Spiel oder rede jetzt hier nicht rum, es ist so, wie es ist, so ist es. Also will das, ne? Ich versuche jetzt keine künstlichen Ausreden, es ist so.
Ja, du hast noch nicht erfasst, wie es wirklich ist, aber du merkst wenigstens, dass da irgendetwas ist, was komisch ist. Und du bist nicht schizophren, du musst nicht zum Psychiater gehen und dich, du bist nicht zweigeteilt, weißt du? Schizophrenie heißt ja das.
Ja, nein, nein, nein.
Das sind die zwei Mächte. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust und die kämpfen. Aber weißt du, wenn du das mal klar siehst, wer du bist, weder bist du das Dhamma, noch bist du die Kilesas, sondern du siehst ja jetzt dieser Kampf zwischen diesen zwei Mächten. Du bist doch derjenige, der das sieht. Und jetzt kannst du einfach sagen, der gewinnt oder der gewinnt. Du kannst aber auch sagen, so wie du heute Morgen das gesagt hast, ich entscheide nicht, ich warte ab, bis entschieden wird.
Nee, da haben wir missverstanden.
Das hast du gesagt. Es gibt kein Missverständnis.
Mir ist da vielleicht was falsch rübergekommen. Nee, ich warte nicht, bis entschieden wird. Ich muss entscheiden, sonst kann keiner entscheiden. Ich muss immer entscheiden. Es kann nur sein, wenn ich mich nicht rechtzeitig entscheide, dass man mir die Pistole auf die Brust setzt. Das kann auch noch passieren. Nee, ich muss aber der rechte Zeitpunkt ist immer wichtig. Und da kommen unter Umständen, der rechte Zeitpunkt, und da kommen dann unter Umständen noch Dinge. Ich sehe das ja jetzt, ich will ja weg von Koh Samui. Aber ich muss noch warten.
Es gibt keinen rechten Zeitpunkt. Außer jetzt.
Ja, ich muss noch warten, ich weiß. Auch noch Zeit.
Ja, glaubst du denn irgendwie, da oben ist eine Macht, die dir sagt, du musst noch warten, ich werde erst später dich von Koh Samui loslassen?
Nein, das mache ich alles selbst. Aber es gibt Dinge, Zusammenhänge, die haben ihre eigene.
Ja, aber das sind doch illusorische Zusammenhänge.
Ich sehe es nicht so. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen mit, wenn ich halt den richtigen Zeitpunkt abwarte, dann kann ich mich auch 100% entscheiden.
Körper, Gefühl, Erinnerung, Assoziation, Gedanke, Bewusstsein. Es gibt nur diese fünf Dinge, die wirklich sind. Es gibt keine Zeit. Es gibt keine Zeit. Zeit ist eine Illusion, Raum ist eine Illusion.
Das erlebe ich, also das habe ich immer, das habe ich eigentlich auch. Das erlebe ich immer anders.
Natürlich, du erlebst die Illusion.
Ja, ich überlege auch zu, aber ich erlebe ganz klar, sagen wir mal, ich will jetzt Jesus, ich will von Koh Samui weg. Jetzt habe ich den Plan, das so und so zu machen. Auf einmal klappt das überhaupt nicht.
Ja, das ist aber etwas anderes.
Das meine ich aber nicht.
Das ist etwas anderes. Warum klappt dann das Neue nicht?
Das war der. Das ist noch nicht so weit. Vielleicht kommt vermutlich was viel Besseres. Ich wollte zum Beispiel früher ein Haus kaufen.
Ja.
Da habe ich mich auf dieses Haus konzentriert und dachte, oh toll, das ist das Haus. Das wollen wir unbedingt haben. Und dann hat das mit dem Haus aber nicht geklappt. Wir waren alle tot traurig.
Warum?
Das war das falsche Haus.
Danach haben
wir unser Haus gefunden.
Nee, Kama Vipaka.
Ja, oder kann man die Parke auf jeden Fall, war da irgendwas?
Verstehst du, wenn ich dir die Lottozahlen gebe und du hast das wie Parke nicht, um Millionär zu sein, dann bekommst du die Million ausgezahlt und innerhalb von kurzer Zeit macht es schupp, schupp, schupp und das Geld ist weg. Schau doch mal nach Europa, die Lottogewinner. In der Schweiz haben sie mal eine Boulevardzeitung hat das zusammengetragen, die Schweizer Millionengewinner. Ich weiß nicht wie viele, aber praktisch alle haben Millionen gewonnen und Fehlinvestitionen getätigt, geheiratet, geschieden, alles verloren oder dies oder das. Bei allen geschieht dann irgendetwas, sie haben nicht das Anrecht, reich zu sein. Sie haben das Karma nicht gemacht, deshalb haben sie jetzt das Vipaka nicht. Und das ist bei diesem Haus auch so.
Mit Sicherheit.
Also?
Aber wie gesagt, guck mal, das wusste ich ja nicht. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt muss ich warten. Und dann kam aber das Haus, was für mich dann das Richtige war. Mein Haus. Das ist das, was ich meine. Da kann ich einfach sagen, ich baue ein Haus, das ist falsch. Ich muss das den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ich muss abwarten, bis das kommt. Das ist das, was ich meine.
Und wer bringt dir dann das Haus? Wenn du sagst, ich muss warten, bis es kommt.
Keiner, es kommt dann einfach. Das ist dann das, was passt. Das verstehe
ich. Ja, ja.
Muss ich gucken.
Spielt ja keine Rolle. In der Realität ist es so, das hat einer, der thailändische Narr hat es gesehen. Jetzt muss ich schnell überlegen. Ich bin nicht mit den Zahlen nicht genau sicher, aber er hat gesehen, dass wenn wir vor einer Entscheidung stehen, dann haben wir 15 oder 16 verschiedene Möglichkeiten, die wir gehen können, die Kamma sind. Kamma wie Paka. Also diese Entscheidungen haben wir im früheren Leben auch schon so getroffen. Wir stehen vor einer Entscheidung, haben 15 Wege, die wir schon gegangen sind, und dann ist der 16. Weg, das ist ein ganz neuer. Das ist ein ganz neuer. Und weil du den noch nie gegangen bist, musst du die Machete hervornehmen und zuerst mal dich durch diesen Dschungel wälzen.
Also, das heißt, in meiner Vergangenheit hätte ich dann schon 15 Häuser gekauft?
Nee, es gibt 15 verschiedene Wege. Du kannst sagen, ich will ein Haus kaufen, ich will kein Haus kaufen, ich will ein großes Haus kaufen, ich will ein kleines Haus kaufen, ich will ein einstöckiges, ich will ein zweistöckiges und so weiter. Einfach 16 verschiedene Varianten hast du da. Oder 15, die du schon mal gemacht hast, und der 16. ist etwas Neues. Ein Weg, den du noch nie gegangen bist. Wir haben ja so Gewohnheiten.
Ja.
Achte dich mal darauf, wenn du zurück bist in Koh Samui. Du wachst auf und der erste Teil des Tages ist immer das Gleiche. Entweder wachst du auf und ich will noch nicht 20 Minuten dösen, dann ist das mehrheitlich so. Oder du wachst auf, dann stehst du auf und gehst ans Fenster und die frische Luft. Oder du wachst auf und gehst aufs Klo. Oder du wachst auf und gehst duschen. Oder du wachst auf und gehst in die Küche. Oder du wachst auf und sofort, zack, Fernseher an. Oder zack, Musik an. Oder zack, Computer an. Es ist immer der gleiche, das ist so eine Gewohnheit. Und die Gewohnheit kannst du austauschen. Also du kannst sagen, von heute auf morgen, ich bleibe nicht liegen. Das habe ich so gemacht früher. Weißt du, ich war ja so blöd. Ich musste um 7 aufstehen. Aber ich habe das so gerne gehabt, damals. Wecker klingelt, nicht abstellen, sondern die Snooze-Funktion, nochmal 10 Minuten dösen. Und das habe ich eine Stunde lang gemacht. Ich depp. Also um 6 Uhr anstatt um 7 Uhr. Und diese Stunde Schlaf, die fehlt natürlich. Weil diese Stunde 10 Minuten dösen, das ist keine Erholung, das ist sogar kontraproduktiv, auf die Laune. Und als mir das klar wurde, habe ich von einem Tag auf den anderen gesagt, der Wecker klingelt, abstellen, aufstehen. Nicht nochmal, nicht auch im Bett sich strecken, sondern abstellen wie in der Armee. Abstellen, aufstehen. Und das habe ich heute noch so. Abstellen, aufstehen. Dann ist man bereit. Und dann, das kannst du beliebig austauschen, aber all diese Optionen, die hast du schon gehabt im früheren Leben. Und dann ist eben die 16. Option, die du neu freilegen kannst.
Und das ist das, was ich meine, wenn ich das sage, mit dem Abwarten und gucken, was kommt.
Weißt du, es kommt immer etwas. Es kommt immer etwas. Aber es gibt viele Optionen, die hast du einmal. Und dann kommen sie nie wieder. Greifst du zu? Okay. Greifst du nicht zu? Verloren. Und wenn ich so in meinem Leben zurückblicke, ja, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, hätte, wäre, wenn, weil das bringt ja nichts. Aber mit meinem jetzigen Wissen würde ich zweimal in meinem vergangenen Leben anders entscheiden. Und das, was du machst, das ist das Wu-Wei. Das kennen die Chinesen, aber im Buddhismus ist das nicht bekannt. Wu-Wei, das ist einfach warten, bis etwas geschieht. Und die machen das ganz bewusst. Die sagen, ich entscheide nicht, ich akzeptiere das, was geschieht.
Ich entscheide mich aber. Ich will,
ja, du entscheidest dich nur nicht zu entscheiden.
Ich weiß ja, was ich will, aber ich. Na, ist egal. Auf jeden Fall weiß ich, was ich will, und dann muss ich eben sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Ich würde zum Beispiel, also ja, ist nicht wahr, ich kann es nicht so.
Also, wenn die Visionen, die ich weiß von einer Meiji, die eine Vision hatte, und von mehreren Mönchen, da weiß ich aber die Anzahl der Mönche nicht, und die Visionen gehen alle so in die gleiche Richtung, wie wir auch Visionen aus Europa kennen, beispielsweise von Nostradamus. Einfach die Visionen hier sind auf hier beschränkt, Thailand beschränkt. Und dann, wenn die Visionen stimmen, dann wird das, jetzt haben wir 2017, 2019, wird die Welt sich ganz dramatisch verändern.
Auch hier in Thailand?
Auch hier in Thailand. Wo sichere Orte sind, ist der ganze Norden und der Isan, da wo wir jetzt sind. Bangkok und Phuket und so, das wird anscheinend alles zerstört sein. In Europa, Norden von Deutschland wird untergehen, ganz England wird untergehen. Und wo es einigermaßen sicher ist, soll anscheinend im Süden von Deutschland sein. Und dann kommt noch dazu, dass sich die Pole verschieben. Und dann haben wir sehr schlechte Karten. Weil wenn sich die Pole verschieben, dann haben wir nichts mehr zu essen. Dann wird die Weltbevölkerung auf ganz wenige Millionen zusammenschrumpfen. Ja, nicht, oh Gott, das ist unser Vipaka, schau.
Ja.
Wenn du zurückschaust, deine Eltern sind im Krieg aufgewachsen, die hatten Beginn des Lebens schlechtes Vipaka. Und dann ist der Wirtschaftsaufschwung, dann ging es ihnen sehr gut. Und bei uns ist es umgekehrt. Wir sind im Wirtschaftsaufschwung, sind wir geboren worden, super Ausbildung, sehr gute Krankheitsversorgung, und jetzt am Ende wird es dann halt schlecht.
Und also der Isan sozusagen ist dann, würde dann, wenn das stimmt, so, da wurde es nur einigermaßen vermutet.
Also so wie die Interpretationen sind, gibt es einen Krieg, einen sehr großen, ob der dann Weltkrieg genannt wird oder nicht, weiß ich nicht. Ja, und dann weiß man nicht, aus welchem Grund sich die Pole verschieben. Könnte sein wegen den Atombombenexplosionen, die eine ungeheure Energie entwickeln. Ja, und dann das Gros der Weltbevölkerung wird verdampfen in der Atomexplosion und der große Rest, der dann übrig bleibt, wird verhungern, weil es nichts mehr zu essen gibt. Aber die Menschheit bleibt auf der Erde entstehen, es ist noch nicht das Ende der Erde. Aber das hatten wir ja auch schon, solche Dinge. Vielleicht hast du schon von Atlantis gehört. Wird zu einer Hochkultur, dann geht es kaputt und dann beginnt es halt wieder von Neuem. Das ist ganz normal. Und irgendwann werden wir vielleicht als erster Mensch auf einem Planeten geboren. Dann haben wir keinen Fleischkörper, sondern einen Erdkörper und wir essen Erde. Ja.
Ja.
Da sehen wir dann, was kommt. Das können wir sowieso nicht beeinflussen. Ist ja unser Vipaka.
Aber ist schon, finde ich, auch interessant, wenn man jetzt mal rein aus egoistischen Gründen, noch kein ist ja ist er. Haben wir auch schon ein kleines Grundstück da. Jetzt schon ein bisschen verrückt.
Eine schöne Sorte. Ja, wenn du das Vipaka hast, nicht auf Koh Samui abzusaufen,
das weiß ich.
Dann gelingt das mit Nong Khai.
Das weiß ich nicht. Ja.
Wenn du das dazugehörige Vipaka machst.
Das weiß ich nicht.
Wenn du aber sagst, es ist noch nicht Zeit, es ist noch nicht Zeit, dann. Ja. Also da musst du schon sehen, es ist nicht so, wie die Christen sagen, Schicksal und alles wird durch den lieben Gott gelenkt und ich kann da gar nichts tun, außer beten, sondern wir müssen das auseinanderhalten. Was ist Vipaka? Das können wir nicht verändern. Es gibt schon, verändern nicht, aber wenn du jetzt deine Geburtsdaten einer guten Astrologin oder einem guten Astrologen gibst, der kann dir genau sagen, was in deinem Leben geschieht.
Ja.
Das habe ich gemacht. Wirklich hervorragend. Ja. Hervorragend. Ich habe eine super Astrologin gehabt. Und ich habe ihr gesagt, und jetzt schaust du ab 2013, was geschieht, 14, 15, 16, stimmt nichts mehr.
Stimmt nichts mehr.
Nein, weil ich habe mein Vipaka ausgetauscht. Ich bin ja im weltlichen Leben als Mensch mit diesem Vipaka und dann habe ich gesagt, ich ändere mein Leben. Das ist eine Neugeburt. Ha? Mönch werden, die Ordination.
Ja, verstehe.
Ist eine neue Geburt. Das heißt, ich habe jetzt neues Vipaka.
Ach so, das ist ja klar. Also wie eine neue Geburt.
Wie eine neue Geburt?
Quasi, du müsstest dir jetzt quasi wieder deine neuen Geburtsdaten übermitteln, damit die sagen kann, was jetzt passiert. Das ist ein, was man versteht.
Das habe ich nicht gemacht. Ich kann sie ja auch nicht bezahlen.
Ich will das auch nicht, also rein theoretisch. Das ist interessant.
Ja.
Ist das so eine Zäsur, so ein Einstieg?
Das ist eine Riesenzäsur. So eine Riesenzäsur. Aber das Vipaka, was ich als Mensch jetzt nicht ablebe, das geht natürlich zurück auf die Bank, das wird wieder eingelagert in dieser Lagerhalle. Ja, das kommt dann halt in einem nächsten Leben. Und wenn du in den Strom eintrittst, dann gehst du ja nicht mehr runter in die Hölle, aber dieses Vipaka, das musst du abarbeiten. Darüber haben wir aber schon ganz kurz, habe ich mal gesagt, dass, also wenn du da das Leben von Lunta Mahavua mal anschaust, der hat unglaublich viel erlebt. Der wurde vergiftet, der ist unheilbar krank gewesen. Unheilbar, unmöglich ihn zu heilen. Trotzdem wurde er geheilt. Und dann letztendlich, dann hat er irgendwas mit Arterienverkalkung, also der mitten im Sprechen kam einfach keine Information mehr, konnte er nicht mehr sprechen, hat er eine Pause machen müssen, bis das wieder funktioniert hat, und dann letztlich hat er Krebs. Also sehr viel ist da geschehen, und vieles hat er auch nur in so einem engen Kreis erzählt, dass das gar nicht bekannt wurde. Also die wenigsten wissen beispielsweise, ich habe das überprüft mit den Thais, die haben ja in jedem Haus hängt der Rama 9, Bhumibol, der gestorben ist, es hängt aber auch der Rama 5, der mit dem Schnauz, der König mit dem Schnauz, Schnurrbart, oder Oberlippenbart, sagt ihr. So, Rama 5 ist 1910, ich glaube 1910, ist er gestorben. Und 1913 ist er als Buddha auf die Welt gekommen. Und weil er als König so Gutes für sein Land getan hat, hat er als Mönch so viel Gutes zurückerhalten. Maha Buddha. Maha heißt großer Mönch. Das sind alle die Mönche, die die Pali-Kanon studieren und die Sprache studieren. Die erhalten den Zusatz Maha, groß. Und er war Maha-Mönch und hat gehört von Luang Phu Man und ist zu Luang Phu Man gegangen und hat gesagt, ich bin ein Maha-Mönch. Und Luang Phu Man hat gesagt, aha, setz dich hin und mach das Butto. Und dann haben sie zwei, dreimal ein wenig diskutiert. Damals der junge Mönch Mahabua hat immer gesagt, das Dhamma ist in den Büchern. Und sein Lehrer hat gesagt, nein, das Dhamma ist im Herzen. Und er hat dann, ja, er hat dann sehr schnell, 5 Jahre hat er nur Ruhemeditation gemacht. Und mit diesem starken, kräftigen Geist, nach 5 Jahren hat sein Lehrer gesagt, jetzt ist fertig, jetzt wird Vipassana. Und dann hat er 8 Monate Stromeintritt, Sakadagami, Anagami geschafft. Dann ist sein Lehrer gestorben und dann kaum war der Körper verbrannt, ist er losgezogen und hat die letzte Schlacht gewonnen. Der war ja über 50 Jahre, war er Arahat. Und die Thais haben ihm zugehört. Die hatten ja Fernsehkameras fix installiert bei ihm im Kloster. Immer wenn er gesprochen hat, sind sie live auf Sendung gegangen. Und das, wo ich das gehört habe, mir war alles völlig, dann war sofort klar. Das ist Kama Vipaka. Er hat als König sehr viel Gutes getan, deshalb wird er heute noch verehrt. Als König Rama 5. Und kommt dann als Mönch wieder. Und er hält eben sehr viel Gutes zurück und es wird ihm zugehört.
War es denn auch den Thais bekannt, dass er früher
Das hat er nur im ganz engen inneren Kreis. Das ich habe mit Ajahn Pha nie darüber gesprochen, aber ich glaube, er weiß es nicht. Ich habe in einem anderen Kloster, wo ich war, bevor du gekommen bist, habe ich mit einem jungen Mönch gesprochen. Und da lebt einer der letzten noch lebenden Schüler von Luang Phu Man, der ist ja 1947 oder 49 gestorben. Da lebt noch einer, der war bei ihm Schüler, aber mit ihm habe ich nicht darüber gesprochen. War halt nicht, in dem Augenblick nicht wichtig. Aber es ist interessant, solche Dinge. Und dann wird sehr vieles sofort klar, wenn man solche Informationen hört. Oder jetzt auch die ganze Weltlage, die komplett verrückt spielt. Also unvorstellbar, dass ein Donald Trump Präsident wird von Amerika. unvorstellbar, dass die Rechtsextreme da in den Endausscheidungen zum Präsidenten von Frankreich kommen und gewinnen tut einer, der hat noch nicht mal eine Partei.
Ja, die Le Pen, naja, wer weiß, und der Macron, ja.
Und das sind die Big Players. Und dann ist noch Great Britain, welches sich zurückzieht aus Europa. Und mitten in Europa, die am meisten Prügel einsteckt, ist die am kammermäßig am besten agiert. Das ist die Angela Merkel. Aber die wird ja von links und von rechts und von oben und von unten verprügelt, die Arme.
Also ich halte mir vor nichts, da will ich jetzt nicht weiter reingehen.
Ja, da kann man halten, was man will. Ich schaue einfach, sie gibt Flüchtlingen Unterschlupf. Und das wird zu ihr zurückkehren als Vipaka.
Weißt du denn, warum sie das tut?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist auch wurscht. Ich muss mich ja nicht mit anderen befassen, ich muss mich mit mir befassen.
Es geht jetzt halt nur um die Absicht, warum man das tut.
Natürlich, ja. Aber ich kann ihr doch nicht sagen, sie tut es aus Absicht, weil sie wiedergewählt werden will oder bewundert werden will oder weil sie wirklich christliche Nächstenliebe praktiziert, das ist mir völlig wurscht. Weißt du, ich habe aufgehört, auf andere zu schauen. Ich weiß ja nicht, mein Abt unten, meditiert er viel oder schläft er in seiner Kutti? Du weißt ja auch nicht, mein Kutti, du kannst schon reingehen und schauen, wie es eingerichtet ist. Ich verstecke nichts, aber du weißt nicht, ob ich nicht als Schweizer, wir haben ja gerne die Höhlen in den Bergen,
so.
Ja, du weißt nicht, ob da nicht eine Leiter runtergeht durch den doppelten Boden und unten ist eine Villa mit Swimmingpool und Weinkeller,
Käse,
Schokolade und weiß ich was alles, Harem, das weißt du alles nicht. Und deshalb ist wichtig, dass du das beurteilst, was du beurteilen kannst.
Ja,
du tust das, was ich sage, und ich sage, wenn du das tust, geschieht das. Und wenn du das machst, und es geschieht das, dann weißt du, das stimmt.
Gut. Um jetzt nochmal auf Angela Merkel zurückzukommen,
ja.
oder wenn ich andere Menschen beurteile, das kann ich gar nicht.
Eben kannst, sollst du auch nicht.
Nein, meine ich dann.
Hat Jesus gesagt. Wer über andere richtet, über den wird gerichtet. So irgendetwas. Aber das sind dann die interessanten Dinge, die in der Bibel verblieben sind. Über die sprechen weder Katholiken noch Protestanten. Die Bergpredigt. Aber die Bergpredigt, ich habe sie nicht im Detail durchgearbeitet, aber mir hat mal einer erzählt, was da drin steht. Muss ich sagen, das stimmt alles. Stimmt alles. Es ist einfach, die christliche Lehre führt in den Himmel und die buddhistische Lehre führt über den Himmel hinaus zu Nirvana. Sagt einfach, Jesus war sicher nicht ein Arahat, vollkommen erwacht, sondern weil er hat den Himmel als Ziel vorgegeben. Aber das, was Jesus gelehrt hat,
woher weißt du, was der wirklich gesagt hat?
Heutzutage, heutzutage
kann viel mehr, viel, viel, viel Positiveres gewesen sein. Und viel mehr in Richtung wirklichen Wissen um das Dhamma.
Nee, wenn du Dhamma verstehst, dann siehst du auch in der Bibel die Dinge, die eben die Laien, die Bibel gefälscht haben. Ja. König Konstantin war ja, der hatte keine Ahnung von weder von Dhamma noch von der christlichen Lehre. Aber der hat gesagt, Wiedergeburt streichen wir raus. Ja, aber was ist denn das, wenn ein Christ stirbt und in den Himmel geht? Dann wird er doch im Himmel wiedergeboren. Oder in der Hölle wiedergeboren.
Nein, er wartet auf das jüngste Gericht. Er wartet ja auf das jüngste Gericht.
Ja, aber das sind doch nur die, ich komme da nicht so drauf. Ja. Einfach, Wiedergeburt gibt es auch bei den Christen, im Himmel oder in der Hölle.
Ja, der wartet, also beim jüngsten Gericht, was das auch immer sein mag, da wird eben dann halt über alles gerichtet und was mit Gott kommt dann auch dazu.
Ja, und dann wird doch entschieden, gehst du rauf oder gehst du runter.
Ja, und dann kommt das ewige Leben, ja.
Ja.
Wo auch immer.
Ja, weißt du, dass die von ewigem Leben sprechen, das ist für mich auch irgendwie verständlich, weil wenn der erhabene Buddha sagt, die beste Tat führt dich für 150.000 Jahre in den Himmel, das ist ja, das ist ewig, eigentlich. Das, wenn wir, ich kann mir das nicht vorstellen, 150.000 Jahre. Und wenn der erhabene Buddha sagt, die schlechteste Tat führt dich 200.000 Jahre in die Hölle, das ist ewig. Nicht ewig, aber es ist unendlich lang. Ewig lang, würden wir Schweizer sagen. Das ist ewig lang. Aber Kamavipaka, sie lehren ja etwas anderes. Sie sagen, der liebe Gott bestimmt dein Schicksal. Aber es gibt dann Geschichten, zum Beispiel ist Jesus mit seinen Jüngern rumgezogen und sie haben ein Baby gesehen, blind. Und die Jünger haben Jesus gefragt, warum ist dieses Baby blind? Wer ist schuld? Bei den Christen ist ja sehr wichtig, wer ist schuld? Ja? Und der Jesus sagt, das Baby ist blind, weil es, buddhistisch gesprochen, das Vipaka des Blindseins mitgenommen hat in das Leben. Und die Eltern haben ein blindes Baby, weil sie das Vipaka des, ich muss ein blindes Baby haben, mitgenommen haben ins Leben.
Ach komm, kommt das tatsächlich in der Bibel? Ich wusste gar nicht, dass diese Geschichte das mal stimmt.
Doch, doch. Gibt da Leute, die das alles nach dem durchforsten. Das sind, ich würde, weißt du, das macht ja auch keinen Sinn, weil das ist abgrenzend. Ich grenze mich ab. Die Buddhisten sind besser als die Christen und die Christen sind besser als die Juden und die Juden sind besser als. Es bringt nichts, wenn du eine Beziehung hast zum Christentum und du hältst die 10 Gebote ein, plus kein Alkohol zu konsumieren, dann ist alles okay. Dann bist du auf der sicheren Seite, dann wirst du als Mensch wiedergeboren.
Ja.
Und früher, bevor die Inquisition gestartet ist, da hat es 100% auch christliche Mönche gegeben, die in den Strom eingetreten sind. Vielleicht sogar Sakadagami oder Anagami wurden. Aber dann mit der Inquisition hat man halt verboten, dass die Mönche meditieren dürfen. nur noch ora et labora. Ja.
Ja, ist klar.
Aber wenn, das weißt du ja auch nicht, vielleicht bist du in einem Vorleben warst du christlicher Mönch. Und diese Gier nach, ich will die Wahrheit, ich will die Wahrheit, hat dich dann auf den Dhamma-Weg gebracht.
Ja, aber stimmt ja nicht.
Das musst du nicht. Einfach, um den großen Rahmen zu sehen, weil ich habe das manchmal wirklich Leuten, die den Kontakt zu mir suchen, habe ich gesehen, solange ich auf Facebook war, mit der Flüchtlingswelle, da haben sie immer über die scheiß Islamisten und so, und jetzt holen wir diese Moslems ins Land, und da habe ich immer gesagt, pass auf. Weil wenn du gegen Moslem bist, dann befasst du dich mit dem Thema Moslem, und es kann dann sein, dass du in einem späteren Leben als Moslem geboren wirst. Und Saudi-Arabien, da gibt's nur Moslem, da kommt, also, ich komme als Mönch, buddhistischer Mönch, komme ich nicht rein in Saudi-Arabien, als Beispiel. Die Menschen, die nicht aus Saudi rausreisen können, die kennen nur den Islam als Religion. Und in den Straßen da die Religionspolizei, die sorgt dann dafür, dass du das machen musst, was interpretiert wird. Ja, dann hast du. Aber das, wenn halt einer Das gibt auch Buddhisten, die haben, ich weiß, wie es richtig ist und du musst das so machen. Der könnte dann gut irgendwo so im Iran wiedergeboren werden und unter der Scharia-Polizei da mächtig mal auf die Finger geklopft bekommen. Das Das ist der Weg. Das ist der Weg. Deshalb sagt auch der erhabene Bruder, wir gehen nicht raus und missionieren.
Ja, das ist irgendwie.
Unmöglich. Also. Ja, also.
Jo.
Gehen wir duschen und nachher wieder meditieren. Wir haben morgen streng. Hast du dann jetzt schon fix entschieden oder ist der Kampf noch am Gange?
Eigentlich habe ich schon fix entschieden.
Was heißt eigentlich?